Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
Das ist eben kein Change im Sinne von ein bisschen Innovationchen, sondern das ist Transformation, das ist eine grundsätzliche Veränderung. Und das ist, wenn wir die jungen Menschen und die heißen Kulturen mit dazu nehmen, die haben nichts zu verlieren, die können alles gewinnen, die machen Disruption, die zerstören das Alte, um etwas Neues, viel, viel Besseres, Wertvolleres für die Zukunft aufzubauen. Ja, wir Alten gehen zum Beispiel ins Internet, so sagen wir auch, ich gehe ins Internet. Junge Menschen sind immer ins Internet. Ja, für die ist das eine Welt geworden. Diese, die wir am dringendsten brauchen, haben das Unternehmen verlassen, weil die waren mal sehr optimistisch, aber irgendwann haben die gesehen, es bringt einfach gar nichts. Ja, ich werde überall nur ausgebremst, die besten Ideen werden erschlagen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie meistern wir die Zukunft? Für dieses Gespräch habe ich die Autorin und Speakerin Anne M. Schüller eingeladen. Zur Person. Anne M. Schüller kennt die klassische Unternehmenswelt aus dem FF. Weit über 20 Jahre lang und in 10 verschiedenen Ländern war sie in leitenden Positionen internationaler Dienstleistungsanbieter tätig. Ihre Bücher sind preisgekrönt. Kundennähe in der Chefetage erhielt 2008 den Schweizer Wirtschaftsbuchpreis. Touchpoints ist Mittelstandsbuch des Jahres 2012. Das Touchpoint-Unternehmen wurde zum Managementbuch des Jahres 2014 gekürt. Touchpoint-Sieg ist Trainerbuch des Jahres 2016. Die Orbit-Organisation wurde Finalist beim International Book Award 2019 von Get Abstract. Für ihre Arbeit hat sie viele Auszeichnungen erhalten. So wurde sie 2015 für ihr Lebenswerk in die Hall of Fame der German Speakers Association aufgenommen. Vom Business-Netzwerk LinkedIn wurde sie zur Top Voice 2017 und 2018 sowie von Xing zum Spitzenwriter 2018 und zum Top Mind 2020 gekürt. Von Gabal erhielt sie den Best Business Book Award 2019. Ihre Vorträge rund um das Übermorgen gestalten, eine zukunftsorientierte Unternehmensführung und beispielhafte Kundenorientierung sind Kult. Zugleich hochinformativ, praxisnah und unterhaltsam. Sie führt auch Management-Transformationsseminare und Mitarbeiter-Großgruppen-Workshops durch. Zu ihrem Buch, über das wir heute sprechen möchten, Zukunft meistern, das Trend- und Toolbook für Übermorgengestalter. Die neuen Märkte der Zukunft verstehen und mitgestalten. Sie wollen die Zukunft meistern? In diesem Buch steht, wie das geht. Der erste Schritt: Zukunftsverständnis entwickeln, Szenarien erstellen und mit Hilfe von Zukunftsbildern erkunden, wie die Welt in 5, in 10 oder gar 20 Jahren aussehen könnte. Der zweite Schritt: nicht irgendwann, sondern jetzt mit Mut und Tatkraft beginnen, den Wandel aktiv mitzugestalten. Was wir heute tun oder lassen, entscheidet darüber, wie es uns fortan ergeht. Wer mit wachsamem Optimismus an die Zukunft herantritt, dem zeigt das Buch eine Fülle neuer Geschäftsmodelle, die unsere Wirtschaft nach vorne bringen. Die mehrfach preisgekrönte Autorin und Keynote-Impulsgeberin Anne M. Schüller richtet in diesem Werk den Blick weit nach vorn. Es ist ein Trend- und Toolbook zugleich. Für vielerlei Branchen enthüllt es die Zukunftstrends der nächsten Dekade. Zudem zeigt es detailliert, wo es weiterhin hakt und in welche Richtung wir loslaufen sollten, weil erstklassige Chancen dort auf uns warten. Die LeserInnen werden Dingen begegnen, die es heute noch gar nicht gibt. Manchem, was gerade entsteht und vielem, was wir dringend anpacken müssen. Das ist eine Entdeckungsreise zu PionierInnen, InnovatorInnen und ÜbermorgengestalterInnen. Sie sind die wichtigsten Menschen in einer Gesellschaft, die die Zukunft erreichen will. In der Future Economy, in der sich menschliche und künstliche Intelligenz ko-kreativ miteinander vernetzt, ist Multiperspektivität unerlässlich. So ist das Buch in drei Handlungsfelder, die Erfolgstriade der Zukunft, gegliedert: regenerative Nachhaltigkeit, strukturelle Transformationen und Innovationskompetenz. Wie das zusammenhängt? Um regenerative Nachhaltigkeit zu realisieren, brauchen wir strukturelle Transformationen in weiten Bereichen der Wirtschaft und zugleich eine Vielfalt unkonventioneller Ideen. Eine hohe Innovationskompetenz verhilft zu neuen transformativen Geschäftsmodellen in attraktiven Zukunftsmärkten. Und diese setzen fortan ein umweltschonendes und zugleich menschenfreundliches Handeln voraus. Bei alledem haben sich einige schon auf den Weg gemacht. Und sie sind gut unterwegs. Über die Besten erzählt dieses Buch. Anhand spannender und inspirierender Beispiele zeigt es, wie sich Mindset und Kultur, Leben und Arbeit, die Ansprüche der Kunden und die Potenziale der Unternehmen verändern. Verbunden damit präsentiert die Autorin brauchbare Lösungen und praxiserprobte Vorgehensweisen, um in ein zukunftsweisendes Handeln zu kommen. Schließlich verrät sie ihre Top 30 Erfolgstipps, damit es jedem Unternehmen gelingt, zu einem Überflieger der Wirtschaft zu werden. Und jetzt freue ich mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Anne.
Ja, hallo an dich und Dani und auch an die Hörer.
Liebe Anne, ich habe dich im Intro schon ein bisschen länger vorgestellt, aber mich würde auch mal so deine Vorstellung persönlich interessieren. Vielleicht kannst du uns sagen, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Naja, also grundsätzlich, ich bin schon ein bisschen länger auf der Welt. Das heißt, ich habe einen reichen Erfahrungsschatz. Ich war immer extrem neugierig, auch in jungen Jahren habe ich eigentlich so ein Leben geführt, wie es heute die jungen Menschen führen. Früh ins Ausland gegangen, in vielen verschiedenen Ländern gearbeitet, in vielen verschiedenen Industrien gearbeitet, in verschiedenen Positionen gearbeitet, also auch öfter gewechselt, was damals zu meiner Zeit überhaupt noch nicht angesagt war. Ich habe es dennoch gemacht. Ich habe eigentlich immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat und was mich glücklich gemacht hat. Und vor 22 Jahren jetzt, die Zeit rast, habe ich mich entschieden, mich selbstständig zu machen und arbeite heute vor allen Dingen als Speaker auf Bühnen, große Veranstaltungen, Firmen, Kunden, Führungskräfte, Mitarbeiterveranstaltungen und gebe da meine Impulse rein, wie wir die Welt ein bisschen besser und schöner machen können.
Ja, traumhaft. Dein Buch behandelt ja auch die Zukunft und wie wir sie meistern können. Du hast schon einige sehr renommierte Bücher geschrieben und als ich jetzt auf LinkedIn dein Buch auch gepostet habe, kam ja gleich positives Feedback so nach dem Motto, ja, kann man blind kaufen, ist immer ein gutes Buch. Wie ist denn das aktuelle Buch entstanden und was war die Intention und der Gedanke dahinter?
Ja, auch das ist eine lange Geschichte. Mein Buch ist immer, oder meine Bücher sind immer aus vorherigen Büchern entstanden. Weil wenn wir Bücher schreiben, dann gibt der Verlag einem natürlich eine bestimmte Seitenzahl vor. Und irgendwann ist man ausgeschrieben und hätte noch so viel zu sagen, aber die Seiten sind schon zu Ende. Mhm. Und so ist sehr oft dann aus einem Buch ein Thema geblieben, wo ich sage, mein Gott, da müsste ich noch so viel mehr drüber sagen. Das war meistens so das letzte Kapitel, wo ich gesagt hätte, da könnte man noch mal ein riesen neues Thema aufmachen. Und so ist eigentlich ein Buch nach dem anderen entstanden. Ich habe verschiedene auch Managementmodelle, auch Führungsmodelle entwickelt, Organisationsmodelle entwickelt. Ja, das heißt, ich bin auch immer generisch unterwegs. Ich bin kein Spezialist. Ich glaube auch nicht mehr, dass Spezialistentum in Zukunft funktioniert. Wir brauchen natürlich Spezialisten, wir brauchen aber viel mehr Menschen, die das große Ganze und die Zusammenhänge entdecken. Und das ist immer mein Ansatz. Und dann ist es logisch, dann bleiben Themen und dann entsteht immer ein neues Buch.
Super. Was würdest du sagen, wer ist der geneigte Käufer oder die geneigte Käuferin, für den dieses Buch einen Mehrwert darstellt? Wer sollte sich das zulegen und wer wird damit sehr glücklich?
Also jeder wird mit dem Buch sehr glücklich, weil ich einfach eine Sprache habe, die auch unterhaltsam ist, die mit Worten spielt, die sensibel ist. Also ich feile wirklich am Satz. Ja, also zunächst mal, kein einziges Wort ist von KI. Jedes Wort ist mir selbst aus der Feder geflossen. Und ich feile wirklich an jedem Satz, bis der aus meiner Sicht sitzt, auch melodisch sitzt. Ja, dass der Satz eine Musik ist, dass der Satz ein schönes, interessantes Wort hat. Ich kreiere auch sehr viel neue Worte. Auch dafür bin ich bekannt. Also das Buch, denke ich, macht auf jeden Fall mal Lesefreude. Abgesehen davon bin ich derjenige, der nicht nur Themen aufmacht, Und dann, wenn der Leser sagt, okay, habe ich jetzt alles verstanden und was muss ich jetzt tun, dann wäre das Buch zu Ende, sondern dann beginnen meine Bücher erst. Mhm. Ja, das heißt, jetzt sage ich im Buch dem Leser eben auch, wie er was machen kann, soll und muss, die Do's, die Don'ts, auch die Don'ts. Ja, ich bewahre ihn vor Fallstricken, um dann auch wirklich ins Tun zu kommen, denn das ist auch das Entscheidende, was ein Buch erreichen soll, dass die Leser dann auch wirklich ins Tun kommen, wollen, nicht nur müssen, sondern wollen. Das Wollen ist so wichtig. Und dieses und eigentlich jedes Buch wendet sich immer parallel an den Menschen, an das Individuum und natürlich an das Unternehmen im Sinne von die Menschen im Unternehmen. Und jetzt speziell bei diesem Buch ist es so, dass sehr stark auch das Individuum eine Rolle spielt. Denn von der Seite des Individuums her können wir durchaus eine Menge tun, um die Märkte dahin zu gestalten, wo sie in Zukunft sein sollten.
Du beginnst ja gleich mit einem Thema, nämlich mit Zukunftsoptimismus. Ja. Und ich tanke gerne von meinen Speakerinnen oder Gästen so ein bisschen Optimismus, da ich, keine Ahnung, vorhin habe ich erst wieder Nachrichten gelesen und das ist ja nicht das, was einen optimistisch strahlen lässt. Warum ist deiner Meinung nach Zukunftsoptimismus der Anfang von allem?
Ja, also Optimismus, diese, ich nenne es ja wachsamen Optimismus. Mhm. Auch das ist ein Begriff, den viele mögen, mit dem sich viele anfreunden können, weil wir wollen natürlich keinen naiven Optimismus und keinen blauäugigen Optimismus, weil die Welt ist nicht nur schön. Ja, wo viel Licht ist, ist immer auch viel Schatten. Und wir sollten schon schauen, dass wir gucken, was im Schatten los ist. Und wir sollten uns dennoch zum Licht hin bewegen. Ja, das heißt, Pessimismus macht alles eng. Pessimismus erzeugt den sogenannten Tunnelblick. Und das habe ich erst in der Recherche erfahren. Das ist eine Krankheit. Das ist nicht nur so ein Begriff aus dem Volksmund. Ja, das heißt, es verengt die Perspektive. Es verengt den Fokus. Und jetzt sehe ich nur noch die Dinge, die mitten im Fokus sind, nicht mehr das, was am Rand ist. Ja, und heute lebt die Welt, die Zukunft von den Dingen, die vom Rand her alles beeinflussen, alles vernetzen, alles verknüpfen. Und Pessimismus lähmt, Pessimismus macht dumm. Ja, das wissen wir auch. Im Pessimismus steckt sehr viel Angst, in unserem Fall eben Zukunftsangst. Und Angst lähmt und macht dumm. Mit Angst laufen wir gerade mal 100 Meter unglaublich schnell und dann sind wir fix und fertig. Und genau das ist es ja, was wir im Moment sehen in den Unternehmen auch. Die sind alle extremst kurzfristig unterwegs. Ja, die sind im Wesentlichen, Unternehmenskulturen sind geprägt von Angst. Es sind sehr viele angstvolle Unternehmenskulturen, die wir haben. Und das zusammen mit dem, was die Medien schaffen, eben einfach Bad News is Good News und den ganzen Tag mit Negativinformationen zu fluten, das bringt sozusagen die gesamte Gesellschaft in so eine Starre, in der wir uns jetzt befinden. Und Starre ist in Zeiten des Wandels und wir leben in einem transformativen Wandel. Starre ist das Schlechteste, was man tun kann. Ja, und deswegen ist Optimismus, wachsamer Optimismus, Zukunftsoptimismus so unglaublich wichtig.
Da würde ich gerne mal reingehen, weil das ist natürlich, also ich fühle mich selbst, ich lese heute früh einfach, keine Ahnung, LinkedIn-Nachrichten, Weltnachrichten, Tagesschau-Nachrichten, was auch immer. Unternehmen haben Fachkräftemangel. Und gleichzeitig bauen sie jetzt im großen Maßstab ab. Wir gucken jetzt im DAX-Konzern, gucken wir alle großflächig. Ist das jetzt eine Kurzschlussreaktion oder ist das eine strategische Reaktion?
Das ist eine Kurzschlussreaktion. Das ist das Ende von dem, das Ergebnis von dem, was ich gerade angedeutet habe. Indem ich in eine Starre gerate, werde ich immer weniger aktiv, langfristig aktiv in die Zukunft gucken können. Und aus dieser Starre heraus entstehen dann am Schluss Notwendigkeiten. Aus dieser Starre heraus bleibe ich stehen. Also ich gehe nicht in die Zukunft, gehe auch nicht, schon gar nicht der Zukunft voraus, sondern ich bleibe da stehen, wo ich bin. Ich mache das, was ich schon immer gemacht habe. Das ist eben auch eine Facette von Pessimismus. Man bleibt in seinen Routinen verhaftet, weil die Routinen geben einem Sicherheit. Und je pessimistischer ich bin, je angstvoller ich bin, desto mehr macht mir alles Unbekannte eben Angst. Und ich habe nicht mehr den Mut, ins Neuland zu gehen, sondern ich bleibe bei meinen Routinen. Und diese Routinen veralten unglaublich schnell. Wir sind in Hochgeschwindigkeitszeiten, ich sage sogar Hochgeschwindigkeitswildwasserzeiten unterwegs. Und da sind die Unternehmen einfach, die klassischen Unternehmen, nicht schnell genug. Ich muss hier auch oder unterteile zwischen dem klassischen, dem Oldschool-Unternehmen und dem Newschool, den jungen, frischen Unternehmen. Da mache ich eine große Differenzierung. Und das, was wir heute sehen in den klassischen Unternehmen, ist diese Kurzschlusshandlung, weil sie einfach sich so sehr in die Sackgasse manövriert haben, dass sie gar nicht mehr anders rauskommen.
Was glaubst du, woher kommt diese Sackgasse? Also wie ist diese Sackgasse entstanden?
Die Sackgasse ist entstanden dadurch, dass wir, das ist eben auch eine Facette in meinem Buch, die habe ich auch erst bei der Recherche empfunden. Das ist ein französischer Soziologe, der hat in den 60er Jahren schon von den heißen und den kalten und Kulturen gesprochen. Also Kulturen im Sinne von Gesellschaftskulturen, weil er ist Soziologe. Und die heißen Kulturen, das sind die sogenannten Hochkulturen, ja, die sozusagen am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen sind und jetzt erhalten wollen, was sie haben. Also eine Hochkultur will immer erhalten, was sie hat. Und er vergleicht das eben, das ist die kalte Kultur, da passiert nicht mehr viel, da hat diese Verlustaversion, Besitzstandshaltung, all diese Dinge haben einen großen Stellenwert. Ich mache mehr vom Gleichen, ja, weil das Gleiche hat mich halt hochgebracht und ich denke, das ist es und ich mache mehr vom Gleichen. Und man sieht dann auch, wenn man in die Historie geht, ich bin also eine große Weltenbummlerin, hatte ich ja anfangs auch angedeutet, wenn man in die großen Hochkulturen geht, ich habe mir sehr, sehr viele angeschaut, die machen alle mehr vom Gleichen. Ja, also mehr Opfer dann. Und das eskaliert in die falsche Richtung. Dann mache ich plötzlich, wenn ich in Mexiko mich aufhalte, mache ich plötzlich mehr Menschenopfer. Und das wird immer grausamer und es werden immer mehr und die werden am Schluss abgeschlachtet, um die Götter zu besänftigen. Mehr vom Gleichen. Ja, und das sind die Dinge, die passieren in Hochkulturen und deswegen ist es so falsch, weil es mehr vom Gleichen ist. Ja, weil die Zukunft ist etwas Neues, das ist Neuland, etwas ganz anderes Neues. Das ist eben kein Change im Sinne von ein bisschen Innovationchen, sondern das ist Transformation, das ist eine grundsätzliche Veränderung. Und das ist, wenn wir die jungen Menschen und die heißen Kulturen mit dazu nehmen, die haben nichts zu verlieren, die können alles gewinnen, die machen Disruption, die zerstören das Alte, um etwas Neues, viel, viel Besseres, Wertvolleres für die Zukunft aufzubauen. Und das ist das, was wir im Moment sehen. Und die alten Unternehmen, traditionelle, klassische Unternehmen, die bleiben eben oder sind viel zu lange im Alten verhaftet geblieben, haben viel zu lange gewartet und denen fehlt jetzt der Anlauf, um überhaupt ins Neue zu kommen. Vielen von ihnen, nicht allen, vielen von ihnen. Und das ist die Situation, die wir jetzt haben.
Ich will das mal übertragen auf das aktuelle Zeitgeschehen. Wir haben jetzt gerade Ende Februar 2024. Ich würde mal sagen, so eine Kultur, die jetzt im Bereich AI noch ganz weit vorne ist und auch Technologie, sind auf jeden Fall noch die USA. Und gleichzeitig erleben wir jetzt wieder diesen politischen Konservatismus, diesen Isolationismus. Das heißt, man sträubt sich eigentlich gegen globale Veränderungen oder man will sich zurückziehen. Deutschland, würde ich sagen, so Biedermeier-Kultur, okay, zurück ins Heim. Wir bleiben beim Alten, wir bleiben bei der Industrialisierung, das haben wir gelernt. Würdest du sagen, so dass so, ich will nicht sagen der Westen, aber so führende westliche Industrienationen, wie würdest du die einordnen? Sind die heiß oder kalt und welche sind dann das Gegenteil davon?
Okay, also die alten Hochkulturen, das sind die erkalteten, die kalten Hochkulturen. Mhm. Und die großen Industrien, ja, die uns einmal zum Weltmarktführer in fast allem gemacht haben, das sind heute die kalten Kulturen. Und die haben ja auch mal, das ist ja interessant, die haben ja auch mal als Start-up angefangen. Also Siemens hat 1800 irgendwas als Start-up in Berlin angefangen, hat was völlig Neues, Heißes, anderes in den Markt gebracht, was reißende Abnehmer fand, weil die Abnehmer das auf einmal viel einfacher fanden. Das war nicht mehr ein komplexes, keine komplexe industrielle Maschine, sondern das war etwas, was jetzt plötzlich jeder ganz einfach anwenden konnte. Und das hat natürlich sofort den Markt erobert. Das heißt, all diese großen Industrien, die wir heute haben, die haben mal angefangen als super heiß. Und die sind im Laufe der Zeit erkaltet. Die haben angefangen, sich selbst zu organisieren. Das ist das große Dilemma in einem großen Unternehmen. Ja, die organisieren sich selber. Die machen es nicht mehr für den Markt. Ja, wir sehen es schon alleine, wenn wir die Begriffe uns anschauen. Hauptverwaltung. Da wird hauptsächlich verwaltet. Ja, und alle Strukturen und alle Prozesse sind im Wesentlichen Selbstbeschäftigungsprozesse. Da geht es kaum mehr darum, etwas Heißes, Neues in den Markt zu bringen, sondern letztlich sich auszuruhen auf den Lorbeeren von früher. Führungskräfte sägen nicht an dem Ast, auf dem sie sitzen, sondern die machen es sich dort bequem. Das ist alles menschlich, nur das bringt die Unternehmen in die Sackgasse, in der die heute sind.
Ja, also Neudeutsch würde ich sagen, I feel you. Also ich fühle das. Ich habe jetzt begleite jetzt gerade eins, was eigentlich ein Biotechnologie-Startup war, was jetzt Konzerngröße entwickelt, und es macht immer weniger Spaß, weil es immer ich mich immer mehr mit Papierkram beschäftigen muss, statt mit organisationaler Beratung und Veränderung. Und bei den großen Tankern, sage ich mal, ist es ja noch schwieriger. Oder ich glaube, da beißen sich auch viele CEOs dann irgendwann die Zähne aus, zu sagen, okay, ich will diesen Tanker irgendwie rumreißen, damit wir die Kehrtwende hinkriegen. Und gleichzeitig ist es halt ein Tanker, ein Schiff, wo man das den Cultural Change gar nicht so hinkriegt. Was glaubst du, wie sollte so ein... wir sind da nicht mehr bei KMU, wir sind da, glaube ich, schon bei den großen Unternehmen. Ja. Wie können die diesem Wandel vorantreiben? Wie können die dem begegnen, dass das auch erfolgreich ist und nicht nur so ein Wunschdenken bleibt?
Ja, okay. Also bei jedem Change-Prozess würde ich, ob ich jetzt Strukturen habe, ob ich jetzt neue Produkte habe, ob ich jetzt neue Serviceleistungen kreieren will, ich würde mich halten an den Innovationszyklus von Everett Rogers. Ja, der hat das für Innovationen entwickelt und ich übertrage es eben jetzt hier auf das klassische Unternehmen. Und der sagt, ein klassisches Unternehmen, wie würde es einen Change-Prozess machen? Also oben wird plötzlich ein Change sich ausgedacht und dann auf das ganze Unternehmen wasserfallartig runterdiktiert und ausgerollt. Ja, also schon die Begrifflichkeiten, die wir hier haben, sind falsch, weil ausgerollt, da macht man die Menschen platt und genauso fühlen die sich auch. Und das ist eben auch der Grund, weshalb 80% aller Change-Projekte scheitern, seit Jahren scheitern. Also das ist das Abstruse, die scheitern seit Jahren und dennoch hält man es bei, den klassischen Change-Prozess, weil wir haben das immer schon gemacht, das haben wir an der Uni gelernt, die anderen machen es auch, bla bla bla. Man bleibt im Alten, anstatt etwas grundsätzlich Neues zu wagen. Und das grundsätzliche Neue im Change-Prozess, das ist eben hier diese Innovationskurve nach Everett Rogers, und der hat eben festgestellt, im Bereich Innovation, und das lässt sich auf Change übertragen, es gibt immer Vorreiter, es gibt immer eine Vorhut. Ich schicke nicht die ganze Meute ins Neuland. Ja, ich muss verstehen, die Menschen sind in verschiedenen Veränderungsgeschwindigkeiten unterwegs. Ja, ich habe einfach diese Mentalität des Vorreiters, das ist ein Stück weit genetisch. Ja, das heißt, die sind nun mal so. Ja, die sind teilweise so extrem weit vorne, die muss ich mal ausbremsen. Also ich gehöre auch zu diesen Menschen. Ja, mir hat mein Kollege gesagt, Anne, du bist wie so ein wildes Pferd. Ja, du galoppierst davon und guckst nicht mal zurück, ob die anderen überhaupt noch mitkommen können. Ja, also das wäre so ein klassischer Übermorgengestalter. Das ist die Vorhut. Und das haben wir immer so gemacht. Wir haben immer nur eine Vorhut ins Neuland geschickt. Über den reißenden Fluss, wenn wir jetzt im Wildwassermodus bleiben. Da gehen nicht alle. Und die geht und guckt nach den Chancen. Wachsamer Optimismus. Die muss natürlich wachsam sein, weil da könnten wilde Tiere, Räuber, da kann ja alles Mögliche sein, Schluchten, Abgründe. Die gehen mit wachsamem Optimismus, die gucken nach den Chancen und fokussieren nicht auf die Risiken. Die betrachten die Risiken, gehen das mit ein, aber fokussieren eben auf die Chancen. Und die kommen, und das ist wichtig, die kommen lebend zurück. Und jetzt machen sie den anderen Mut. Ja, ich habe dann diese zweite Gruppe, das ist die frühe Mehrheit. Wenn die sieht, die anderen sind lebend zurückgekommen, man kann im Neuland überleben, dann brauchen die bloß noch Trittsteine zu legen über den wilden Fluss und dann hüpfen die Leute da schrittweise rüber. Das ist die frühe Mehrheit. Und dann gibt es die späte Mehrheit, die wartet, bis die Brücke gebaut ist, wenn es safe ist. Erst wenn es safe ist, dann gehen die Menschen rüber. Und dann gibt es immer noch so eine Nachhut. Die kann man auch brauchen im alten Land. Warum denn nicht? Ja, und dann gibt's die Bremser und die kann ich nicht brauchen. Ja, und wenn ich jetzt in Change-Prozessen in den Unternehmen bin, dann sagen mir die Organisationsverantwortlichen immer, wir wollen aber doch jeden mitnehmen. Ja, das heißt, die machen es wieder falsch. Die warten so lange, bis der Letzte auch überzeugt ist. Und dann haben sie vorne wieder das Momentum verpasst und dann sind sie wieder zu spät dran. Und ich kann nicht jeden mitnehmen. Ja, wenn ich die Bremser mitnehme und die Bedenkenträger mitnehme, die teilweise auch nur Besitzstandswahrung machen und die gar kein Interesse da haben, sich ins Neuland, weil sie haben es sich im alten Land gemütlich gemacht und da haben sie ihre Pfründe, die haben kein Interesse. Das sind egoistische Gründe, die aufhalten, das ganze Unternehmen ins Neuland zu gehen. Und von solchen Menschen, auch wenn es Top-Führungskräfte sind, muss ich mich trennen. Ja, ich muss das Unternehmen fit machen für das junge, frische Läufer, neue Vorläufertum. Und auf diese Art und Weise gelingen dann auch Change-Prozesse. Und so mache ich ein Unternehmen dann schrittweise fit für die Zukunft. Und es gibt eine Untersuchung. Also es gibt auch einen schönen Test. Haben wir die Zeit? Weil der Test ist wirklich sehr... Danke. Der Test ist wirklich sehr interessant, weil der baut genau auf dieser Theorie aus. Und das ist der Frank Schätzing. Der hat der Schwarm geschrieben. Hm. Und der hat das testen wollen und hat die Kölner Messehallen angemietet. Zusammen mit dem, ja, jetzt weiß ich, Rangeschwar. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht.
Yogi Rangeschwar?
Ja, genau. Yogi Rangeschwar hat er das zusammen gemacht, das also wissenschaftlich begleitet hat. Die haben eine große Uhr gezeichnet und haben 200 Leute eingeladen, einfach da spazieren zu gehen innerhalb von der Uhr und dann irgendwann nach 2 Minuten oder irgendwann, wenn eben es einen Gong tut, stehen zu bleiben, wo sie gerade stehen. Und 10% dieser Menschen, und das ist jetzt spannend, 10% der Menschen haben sie gesagt, die anderen wussten nichts davon, 10% sollten sich so langsam zur 12 hin bewegen. Und interessanterweise sieht man jetzt immer mehr Menschen, wenige, aber immer mehr Menschen sich zur 12 bewegen und die große Masse folgt dem nach. Und als dann der Gong kam und alle stehen blieben, knüppelten sich alle bei der 12. Ja, das heißt, wir Menschen sind Gruppenwesen und wir folgen der Gruppendynamik, wenn sie ausreichend groß ist. Und die magische Zahl ist 10%. Das heißt, ich muss 10% der Menschen im Unternehmen als Vorreiter gewinnen. Die dürfen dann auch innovieren, die dürfen auch Fehler machen, die dürfen auch scheitern. Was ich nicht machen darf, ich darf die nicht irgendwo weit weg nach Berlin tun. Das hat man ja früher in den Unternehmen gemacht. Ambidextrie als Wort, beidhändig, zweihändig arbeiten. Ja, man hat das Alte vom Neuen kategorisch getrennt. So funktioniert es nicht, weil das Alte soll ja infiziert werden durch das Neue. Das heißt, das muss durchaus im Unternehmen passieren und immer mehr Menschen, Mitarbeiter werden sehen, hey, ist das cool, wie die da arbeiten, ja, wie flott die sind und wie bürokratisch im Vergleich zu uns sind die und immer mehr Top-Talente wollen dort arbeiten. Und so manövriere ich ein Unternehmen in die Zukunft hinein, indem ich eben diese kritische Masse von 10% Vorläufertum, Übermorgengestalter motiviere und auch incentiviere, massiv innovativ zu sein, scheitern zu dürfen, Fehler machen zu dürfen, um das ganze Unternehmen ins Neuland zu führen.
Ja, hier kleiner Verbrauchertipp. Gerade vor dieser Folge müsste die Folge erschienen sein, der Business-Spagat, wo ich das Thema Ambidextrie auch nochmal ein bisschen beleuchtet habe. Ja. Also gern da reinhören, spannendes Thema. Gibt auch schon die Folge zum Beispiel mit Frank Ahlich zur Thema Ambidextrie, beidhändige Führung, auch 2 Folgen draußen. Also gern da den Querverweis einfach mal reinhören. Sehr spannendes Thema, weil es auch darum geht und Anne hat das gerade so schön gesagt, früher wurde es getrennt. Ich glaube, das ist oft, es gibt dieses Agilschema, das ich in dem Podcast dann auch behandle. Das heißt, diese 4 Rollen zum Beispiel auch, die eine Führungskraft haben kann, die dann aufgeteilt ist. Und wir haben aber Präferenzen. Ne? Wenn, wir sagen mal, Anne ist eine Vorreiterin. Anne werden wir nicht glücklich machen mit Dokumenten, Verwaltung und Buchhaltung, kann ich mir vorstellen. Da gibt's Leute, die können das vielleicht besser, denen macht das mehr Spaß und Anne will vorausreiten. Und die Leute, die müssen wir halt vorreiten lassen und galoppieren lassen, ja, weil die bringen die Innovationen rein.
Ja, genau. Aber das Entscheidende ist, es darf nicht getrennt sein, sondern das Neue muss das Alte infizieren. Und das war immer schon so. Ja, wir sind eine Fortschrittskultur. Evolution an sich, Evolution, E ist ja das Mobile daran, die Bewegung daran. Ja, der Fortschritt hat sich immer weiterentwickelt. Wir sind übrigens die einzige Spezies, die nie aufgehört hat, immer im Kleinen und im Großen die Dinge weiterentwickelt hat. Ja, getragen und sozusagen gezogen von diesen Vorreitern, von den Vorausstürmern, die ja früher auch ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, weil sie sich gegen Altes gewehrt haben. Ja, und dennoch hat sich das Neue immer durchgesetzt. Wir sind diese Spezies, das ist in unseren Genen drin. Ja, deswegen Vertrauen darauf, es gibt genügend, die das Neue ins Unternehmen bringen wollen. Es gibt genügend, die das Neue spannender finden als das Alte, weil es einfacher ist, weil es bequemer ist, weil es mehr Spaß macht, weil es, was weiß ich, Freude bereitet, weil es günstiger ist dann irgendwann auch. Es gibt genügend, genügend im Markt und genügend auch in der Mitarbeiterschaft. Und das sind immer die Jungen. Und das ist jetzt wieder ein entscheidender Hinweis. Es sind die Jungen. Die Jungen sind eben noch heiß. Ja, die alten Bewahrer, die haben viel zu verlieren. Die werden Verlustaversion zwangsläufig haben. Abgesehen davon finden im Hirn auch genetische Prozesse statt. Ja, dass ich einfach im Alter nicht mehr so mutig bin. Dass ich mich nicht mehr so viel traue. Das sind auch ein Stück weit Hormonsituationen, Botenstoffe, genetische Situationen, die dazukommen, die einfach altersbedingt sind. Das muss ich alles wissen, ja, um mich zu entscheiden, viel mehr das Junge und damit auch die jungen Menschen ins Unternehmen zu lassen, viel mehr auf Märkte mich zu konzentrieren, die für junge Menschen interessant sind, viel mehr auch auf die Jungen, auf das Jungvolk sozusagen, die jungen Menschen im Unternehmen zu setzen. Ja, und wir haben sehr interessante Beispiele, wie dort, wo die Unternehmen das verstanden haben, ich muss mich von jungen Menschen beraten lassen. Nicht auch ein Stück weit von den alten Hasen und Häsinnen, klar. Ja, das ist deren Erfahrungsschatz, der ist reich, wenn die jung geblieben sind im Kopf, nur dann. Nicht, wenn die das Alte betrauern, früher war alles besser, ja, sondern wenn die das Alte mit dem Neuen verknüpfen, um den Erfahrungsschatz mit einzubringen, aber dem Neuen viel Raum zu geben. Ja, und eins der besten Beispiele, was wir gerade erleben, ist Boss. Ja, die Marke ist wieder auferstanden. Ja, jede Menge alte Handelsmarken verschwinden vom Markt, weil die einfach nicht mehr überlebensfähig sind. Und Boss ist wieder auferstanden, weil die genau das verstanden haben. Die sind auf die jungen Märkte gegangen und die Geschäftsführung hat sich junge Menschen mit in den Boardroom geholt. Die haben eine Auswahl, ich glaube, von 10 oder mehr solchen jungen Übermorgengestaltern. Und die gehen in den Boardroom. Ja, das ist ja etwas, was in klassischen Unternehmenskulturen ein absolutes No-Go ist. Im Boardroom sind immer nur die Top-Führungskräfte, ja, die das gemacht haben, was sie immer schon gemacht haben. Die können gar nicht befruchtet werden von dem Neuen. Also im Boardroom müssen die jungen Menschen sein und die sagen Halt und die sagen Stopp und die sagen, es ist unsere Zukunft, in die wir uns hinein bewegen. Und das macht uns an als junge Menschen auf der Mitarbeiterseite und auf der Führungsseite. Dann kommt das junge Frische ins Unternehmen und dann ist es plötzlich wieder etwas Heißes. Und tolle Beispiele sind gerade vor unseren Augen Boss. Tolles Beispiel ist auch Dyson. Extrem erfolgreich, weil der schon vor Jahren verstanden hat, er muss die jungen Menschen in den Boardroom bringen. Die bringen das junge Frische Neue und die machen die Dinge, die man noch nie gemacht haben und die trauen sich was. Und so entstehen eben wunderschöne, teure und extrem nachgefragte Produkte.
Dyson, ist das jetzt der Staubsaugerhersteller?
Ja, ja, ah, die machen ja viel mehr als, die haben mit Staubsauger, mit coolen, super coolen, super teuren, super coolen Staubsaugern angefangen, die machen ja sehr viel mehr.
Mhm. Ja, ich fände jetzt tatsächlich, weil du hast das Thema aufgebracht, und das Beispiel Boss. genau, weil das Thema Boss würde mich interessieren, weil ich da so gar nicht drin bin. Für mich ist das, weil ich es auch nicht wahrnehme, eine alte, verstaubte Marke, die ich mir jetzt nicht holen würde. Jetzt bist du da up to date offensichtlich. Ja. Was passiert da? Was ist das Innovative? Was ist das Neue? Was bringen die rein?
Erstens, was du sagst, ist genau der Punkt. Entschuldigung, dass ich das jetzt sage. Du bist jetzt gerade so symptomatisch. Ja, wenn ich in meinen alten etablierten Routinen, Kreisen, Netzwerken mit bin, dann kriege ich das Neue gar nicht mit. Das heißt, ich verstehe das Neue nicht und habe auch diesen Eindruck, da passiert ja gar nichts, weil ich habe da noch nie was von gehört. Und das ist genau eben diese große Gefahr, die in diesen alten Boardrooms ist. Die selber haben noch nie davon gehört. Ja, die selber finden das auch doof. Die selber können sich auch gar nicht vorstellen, dass das einen neuen jungen Markt attraktiv machen könnte. Ja, ich gehe jetzt mal vom Boss weg, weil es gibt einfach so viele Beispiele. TikTok. Ja, alle älteren Leute sagen, was machen die jungen Leute auf TikTok? Ja, also man kann sehr kritisch TikTok gegenüberstehen. Die verstehen aber nicht, was da abgeht. Und wenn ich nicht verstehe, was da abgeht und wie die Kiste läuft, dann kann ich dort nie erfolgreich sein. Ja, und das ist eben genau bei Boss passiert. Ja, die haben im Wesentlichen, ich verkürze die Geschichte, die waren eine alte Verstaubte, die waren mal wer, ja, die waren mal extrem disruptiv im Markt, die sind sehr groß geworden. Ja, die sind auch eben im Hochpreisigen sehr groß geworden, weil vieles kann man nur dann machen, wenn man hochpreisige Märkte anvisiert. Das richtig junge, frische, neue eben reinbringen. Und weil es am Anfang teuer ist, weil es eben teuer, weil diese ganzen Prozesse auch finanziert werden müssen. So, das heißt, ich visiere tendenziell Hochpreisiges an. Aber es gibt genug Leute, die haben einfach richtig viel Geld und die haben Lust, Geld auszugeben. Und da spielt die 99 Cent hinten dran, die spielen keine Rolle. So, und dann waren die eine alte, verstaubte Marke und die haben gesagt, wo ist unser Mehrwert? Unser Mehrwert, wenn überhaupt die Alten sterben mit uns aus, dann sind wir als Marke tot. Da können wir nur noch kalt werden und irgendwann noch kälter und dann in die Erde kommen. Die einzige Chance, die wir haben, ist in den jungen Märkten. Ja, und die haben gesagt, okay, junge Märkte, wer ist das? Das ist die Generation Y, also die so Anfang, Mitte 30 jetzt sind. Und das ist die Generation Z, das sind die ganz Jungen. Ja, das sind die, die sind jetzt 15, die sind jetzt 20, die kommen jetzt gerade in den Arbeitsprozess rein. Ja, und die haben festgestellt, unter den 15, 20-Jährigen sind unglaublich viele Menschen, die richtig viel Geld haben. Ja, weil die haben mit einer sehr jungen, sehr frischen Unternehmensidee in sehr frühen Jahren, also immer digital basiert, haben die richtig Kohle gemacht. Ja, die sind Influencer geworden zum Beispiel. Die haben ein kleines Start-up, ein digitales Start-up aufgemacht mit 15, mit 16, mit 17, mit 18. Das heißt, die sind sehr früh ins Unternehmertum gekommen. Die haben mit 20 vielleicht schon ihr zweites, drittes Start-up gegründet. Und da ist eine Welt, die ist interessant, weil die jungen Leute wollen auch ein Stück weit, also nicht mehr wie wir früher in der X-Generation einfach unseren Status zeigen wollen, aber die wollen ein Stück auch zeigen, ich bin erfolgreich und die haben einfach auch richtig viel Geld. Und das ist eine Zielgruppe für uns. Und jetzt müssen wir aber die Z und die Y eben in den Boardroom rum, damit die uns sagen, was findet in deren Welt statt? In welchen sozialen Netzwerken sind die? Und wie muss ich dort auftreten, um als Marke dort auch cool zu sein? Ja, weil also dieses Verstaubte, mein Opa trägt Boss, ja, das muss ja raus aus den Köpfen. Und dann haben die Marken getrennt. Das eine ist Hugo geworden, das andere ist Boss geworden. Aber also alles sehr interessant gemacht. Also für die, ich weiß nicht mehr, wer. Boss ist, genau, Boss ist für die Y und Hugo ist für die Z gemacht worden und haben dann eben Strategien entwickelt, ganz viel mit über Social Media, mit Influencern. Also man ist wirklich prall in diese junge Welt gegangen und da habe ich ja extrem stark diese Viralisierungseffekte, die habe ich in den alten Welten, habe ich die ja gar nicht. Das sieht man auch bei LinkedIn, ja, die Alten, die liken nicht, die kommentieren nicht und irgendwann gibt man den dollsten Content rein und es passiert irgendwann gar nichts mehr. Und in den jungen Welten, da ist sofort Likes, da ist sofort Kommentare, da ist Aktivität, da ist einfach heiß. Und all das haben die zusammengenommen, mitgenommen und noch viel mehr. Also ich meine, das ist unter unternehmensstrategisch ein exzellentes Modell. Und so sind die erfolgreich. Und die anderen Marken, sehr viele Modelabels sind tot und noch viele werden sterben.
Ja, ja. Spannend. Ich finde auch, was du vorher gesagt hast, die Innovation kommt von der Jugend. Und ich will jetzt, wir sind kein politischer Podcast, aber ein zeitgemäßer Podcast. Und es gibt ja natürlich ein großes Trendthema, Nachhaltigkeit, Regenerativität. Und du beschäftigst dich ja auch in deinem Buch damit. Das heißt, ja, die junge Generation hat ja ein existenzielles Interesse daran, dieses Thema auch zu verfolgen.
Natürlich.
Inwiefern spielt Nachhaltigkeit und Regenerativität quasi bei dir im Buch eine Rolle und wie adressierst du das?
Ja, also mein Buch ist ja in drei Handlungsfelder geteilt. Also nachdem ich das alles erklärt habe mit, warum wir wachsamen Optimismus brauchen, warum heiß und kalt, also da wird noch einiges mehr dann aufgemacht, um diese Grundbedingungen zu schaffen, dann sage ich, da sehe ich dann drei Handlungsfelder. Das eine ist Handlungsfeld 1, Nachhaltigkeit, weil wenn wir den Planeten für uns unbewohnbar machen, ist alles andere sowieso egal. Das heißt, Nachhaltigkeit ist Nummer 1. Nummer 2 ist Transformation, weil wir können nicht mehr in diesen alten Change-Kategorien denken und handeln. Wir müssen wirklich sehr grundsätzlich Dinge verändern, transformieren, neu machen, komplett verwandeln. Und das betrifft Unternehmenskultur, das betrifft natürlich KI und Geschäftsmodelle, Zukunftsbilder, also diese Aspekte habe ich drin. Und das dritte ist dann Innovation. Ja, das heißt, ich muss mein Unternehmen dann innovativ machen, auch weg von den Innovationchen, sondern Neues, anderes, komplett anderes in die Welt dann bringen. Und das sind die drei großen Handlungsfelder. Digitalisierung zieht sich überall durch, ist aber heute aus meiner Sicht selbstverständlich. Ja, wir Alten gehen zum Beispiel ins Internet, so sagen wir auch, ich gehe ins Internet. Junge Menschen sind immer ins Internet. Ja, für die ist das eine Welt geworden. Da gibt's überhaupt keine Differenzierung mehr zwischen Online, Offline. Alles passiert sozusagen in der Mixed Reality. Also auch da sehen wir schon neue Ansätze. Und was eben sehr spannend ist, die junge Generation geht für ihre Werte und für ihre Zukunft wieder auf die Straße. Ja, das ist etwas, das haben wir in der 68er Generation mal gehabt, dass wir auf die Straße gegangen sind, um diese großen Veränderungen in die Welt zu bringen. Und wir Frauen, ja, wir haben dort auch an der Stelle massiv, haben wir Eingriffe nehmen können, um unsere Rechte oder müssen, um unsere Rechte durchzubringen. Wir haben wirklich uns auf die Straße gestellt und das machen die, also die Z macht das wieder. Und das ist sogar ein Vorwurf, den die der Y, das ist so eine Brückengeneration zwischen alt und neu. Die Z macht der Y den Vorwurf, dass die nicht radikal genug das Neue versucht haben, in die Welt zu bringen. Aber ein Brückenbauer ist eben einfach Moderator unterwegs, der zwischen alt und neu moderieren muss, der ist Moderator. Und die Z, die ist einfach radikal auf neu aus, auf ihre Zukunft aus, auf Erhaltung der Welt aus. Und Gott sei Dank haben sie die Nachhaltigkeit so nach vorne getrieben.
Inwiefern glaubst du, können die Einfluss auf die großen Unternehmen, auf die Konzerne, inwiefern bringen da Bewegung rein?
Also, es gibt immer die Ausnahmen, ja, und ich übertreibe hier und da ein bisschen, weil Übertreibung verdeutlicht. Und wie gesagt, es gibt die Ausnahme auch in den großen Unternehmen. Nur was die meisten großen Unternehmen machen, ist Greenwashing. Da gibt's auch sehr viele Untersuchungen dazu, gerade was die großen Unternehmen betrifft, weil die erhalten worden wollen das Kapital, das in ihren veralteten Technologien gebunden ist. Und deswegen tun die nur so, als ob. Und das ist ja Greenwashing. Ich tue so, als wäre ich schon nachhaltig. Ich tue so, als wäre ich schon weiter. Ja, und dann kommen eben diese falschen Berechnungen. Und dann kommen die großen falschen Werbeaktionen, verlogenen Werbeaktionen, ja, wo es offensichtlich immer genügend Agenturen gibt, die sich dafür hergeben, ja, zu wissen, es ist verlogen, es ist falsch, die Unternehmen sind genau da nicht, wo sie vorgeben zu sein und deswegen und dennoch machen sie für Millionen irgendwelche Werbekampagnen. Und je mehr ich mich aber da aufhalte, so zu tun als ob und da meine Energie vergeude, auch dort mein Geld vergeude, umso weniger kann ich natürlich wirklich etwas tun. Und die Zahlen, wenn man sich die großen Zahlen anschaut, die sind wirklich erschütternd. Ich gebe mal nur eine Zahl jetzt hier in den Raum. Das ist, es gibt ein Global Gap Circularity Report, also Zirkularität. Ist aber mehr als Kreislaufwirtschaft im deutschen Wortsinne. Und diese weltweite Zirkularität, also zirkulär heißt, wir sind regenerativ unterwegs, wir verwenden mehr Materialien, die recycelbar sind, die wiederverwendbar sind, wir schonen die Ressourcen der Erde. Alles das fällt unter Circularity. Und diese Zahl ist in den letzten Jahren schlechter geworden. Von 9,1 auf 7,2 gefallen. Auf 7,2, was bedeutet das? Schnell gerechnet, 97,8% aller Dinge, die wir heute tun, aller Produkte, die wir heute produzieren, aller Werkstoffe, Materialien, Bodenschätze, die wir verbrauchen, sind für die Tonne. 92,8% gehen auf die Müllhalden, wandern ins Meer, gehen in die Verbrennungsanlagen, werden vernichtet. 92,8%. Und die Zahl ist nochmal schlechter geworden, entgegen aller Bekenntnisse, Ankündigungsverfahren der großen Unternehmen. Weil es sind ja die großen Unternehmen, die das eben im großen Stil machen. Und diese Zahl ist erschütternd. Ja, das heißt, wir gehen weiter in den Abgrund, anstatt dass wir besser werden. Ja, es ist ja jetzt auch diese Zahl von 1,5, diese eine ominöse Zahl von 1,5, die haben wir im letzten Jahr erreicht. Alle glaubten, die erreichen wir irgendwann 2030. Die haben wir im letzten Jahr erreicht. Ja, das weltweite Klima ist um 1,5 Grad höher geworden. Das ist alarmierend und wir tun so, als müssten wir uns um Kleinigkeiten kümmern.
Ja, ich lasse das gerade wirken, weil ich wollte ja nicht dystopisch reingehen, aber die Zahlen sind einfach dystopisch. Umso wichtiger zu schauen, welche Strategie können wir mit Business-Ökosystemen verfolgen, ja. Um ja einen wachsamen Optimismus zu generieren, zu fördern. Nehmen wir jetzt mal, es nimmt jetzt ein Zukunftsgestalter, nimmt das Buch in die Hand. Wir nehmen einen Mitte 30-jährigen KMU-Geschäftsführer, der ganz angeregt diesen Podcast hört und sagt, okay, ich will was machen, ich will was bewegen. Und ja. Das Buch liegt jetzt schon im Warenkorb, aber ich höre ja noch diesen Podcast. Was sind so die Schritte, die da gehen darf, damit er sein Unternehmen nachhaltiger mit ausrichtet?
Okay, also ich fahre immer zweigleisig. Das heißt, also ich muss die große Strategie, das große Bild, muss ich mir natürlich anschauen. Ich müsste als Unternehmen schon wissen, wo ich in, ich sag mal, 5 Jahren stehen möchte. Das heißt, ich brauche ein Zukunftsbild, ein Zukunftszielbild. Und das andere ist, ich warte aber nicht, das ist jetzt der nächste Punkt, in den Unternehmen wird viel zu lange gewartet. Dann wird eine ganz große Analyse in Auftrag gegeben und ein halbes Jahr tun die Leute gar nichts, weil die Analyse ist ja noch nicht fertig. Ja, das heißt, parallel dazu fange ich schon an mit Quick Wins. Das sind kleine erste Erfolgserlebnisse. Und so gehen wir in die Zukunft. Wir gehen einen großen Berg hinauf mit einem ersten, zweiten, dritten Schritt. Wir fangen schon mal an. Ja, und das ist die große Botschaft, die ich habe. Fangt schon mal an, egal wo. Bewegt euch mal los. Ja, blättert die erste Seite um. Ja, wenn ihr das Buch schon auf dem Schreibtisch habt. Ja, die meisten sagen, mein Gott, ja, das Buch liegt jetzt schon 2 Wochen auf oder 2 Monate dann irgendwann. Fang mal an, lies dich mal in die ersten Seiten rein und dann wird dich das antörnen und du wirst mehr erfahren wollen. Und so soll es im Unternehmen auch sein. Hm. Ja, das heißt, ich gehe zweigleisig. Ich mache ein Zukunftszielbild. 72% aller Unternehmen haben kein Zukunftsbild. 72%. Das heißt, die wissen überhaupt nicht, wo die in Zukunft hinwollen. Ja, wie will ich denn irgendwo hinmarschieren, wenn ich nicht einmal weiß, wo soll es denn hingehen? Ja, ich muss mein Navigationsgerät ein Ziel eingeben, damit es mir sagen kann, wo ich langfahren muss, um mein Ziel zu erreichen. 72% haben kein Zukunftszielbild. Das wäre auf der großen strategischen Ebene das, was ich machen würde. Und das wird natürlich nicht im Top-Gremium gemacht, wo es immer gemacht wird. Ja, dass sich also die Top-Leute im Unternehmen zusammensetzen in so einem ominösen Strategie-Workshop, sondern ich mische jetzt. Ja, das heißt, hier kommt ganz viel Jung rein. Ja, der Praktikant, der gerade ins Unternehmen gekommen ist, das ist für mich vielleicht der wertvollste. Der muss mit da rein, weil erstens ist er noch nicht betriebsblind. Zweitens, weil er überall Praktikant war, hat er ganz viel verschiedene Facetten gesehen und kann für mich aus anderen Branchen interessante Dinge mitnehmen und reinbringen, die ich in meinem Tunnelblick überhaupt nicht wahrgenommen habe. Die gibt's dann auch. Das bringt der rein. Viele junge Leute, Frauen, Männer, junge, alte natürlich, auch andere Kulturen. Also ich mische interhierarchisch und crossfunktional, über alle Abteilungsgrenzen hinweg, über Hierarchien hinweg. Also so muss ich diese Future Lab Task Force, wie man die auch immer dann nennt, so muss ich die aufsetzen. Das ist mal der erste Schritt, den machen die meisten Unternehmen falsch, weil sie immer noch interhierarchisch sind, die Führungskräfte für sich und das Fußvolk für sich und das wird nicht gemischt. Also dieses Mischen, dieses Crossfunktionale. Und das Transfunktionale, das ist ja der nächste Schritt bei den neuen Business, Eco-Business-Modellen, muss ich ja über die Unternehmensgrenzen hinausdenken. Ja, das heißt, ich bring mir auch hier Aspekte rein von Partnerunternehmen, von sehr kritischen Leuten, wie ich das bin, die einfach Klartext reden und sagt, Leute, so geht's nun mal nicht. Ja, das tut euch vielleicht weh und ich mache mich gerade nicht beliebt, aber ich muss es euch sagen, so kommt ihr nicht in die Zukunft. Also Klartextredner und natürlich auch Experten für Innovation, Experten für Nachhaltigkeit und so weiter. Also ich mache mein Unternehmen maximal auf, ich weite den Blickwinkel, um dann auch richtig tolle Dinge rauszukriegen, die eben in Zukunft relevant sein werden. Das ist das Kreieren des Zukunftsbildes. Also es ist ein 10-Schritte-Prozess. Das wäre was Eigenes, darzustellen, wie jetzt genau. Ich mache im Grunde jetzt nur diese Idee auf. 72% haben kein Zukunftsbild. Das ist das Erste, was wir brauchen. Das müssen wir machen. Und dann das Zweite ist, fangt schon mal an. Macht schon mal in kleinen Nachhaltigkeitsaktionen. Beginnt an irgendeiner Ecke. Ja, macht diesen ersten Schritt. Nutzt diese Trittsteine auf dem Weg ins Neuland. Oder schickt eine Voraustruppe. Ja, stellt diese Voraustruppe zusammen. Es gibt immer genügend im Unternehmen. In sehr klassischen Unternehmen habe ich echt wenige, weil die daran Spaß haben, die haben das Unternehmen ja längst verlassen. Ja, das ist der nächste Teufelskreis. Ja, die wir am dringendsten brauchen, haben das Unternehmen verlassen, weil die waren mal sehr optimistisch, aber irgendwann haben die gesehen, es bringt einfach gar nichts. Ja, ich werde überall nur ausgebremst, die besten Ideen werden erschlagen. Und die neuen Top-Talente kommen natürlich nicht. Das ist der nächste Teufelskreis. Ja, plötzlich habe ich eben einfach, ich habe ja Arbeitskräftewechsel, Mangel. Ich habe vor allen Dingen aber einen Mangel an jungen, frischen, neuen Talenten, die wirklich das Neue in die Welt bringen könnte. Das ist ja, und das hat mit Unternehmenskultur zu tun. Ja, wenn ich Arbeitskräftemangel beklage, müsste ich erstmal drinnen gucken, warum sind wir so unattraktiv und wie können wir attraktiver werden? Ich muss erst drinnen was verändern, damit ich draußen am Markt bei den Mitarbeitern und bei den Kunden wieder attraktiv bin. Das ist immer das, also nicht klagen und jammern, dass draußen alles so schlimm ist, sondern gucken, was ist bei mir drin los und was hindert uns daran, eben attraktiv zu sein und den Sprung in die Zukunft zu schaffen. Und dann lauf schon mal los. Mach den ersten Schritt, dreh die erste Seite um und ein kleines Erfolgserlebnis und das groß und breit feiern und immer mehr im Unternehmen sagen, hey, das sieht cool aus, da will ich hin, das ist neu, das ist frisch, das ist Fortschritt, das bringt Evolution in die Welt. Dieses Abfeiern drinnen und draußen, dieses Storytelling, ja, über Corporate Influencer, das ist so unheimlich wichtig.
Ja, du sagst die richtigen und schönen Worte, frisch und Fortschritt. Du behandelst die Themen auch so ein bisschen in deinem Buch, zum Beispiel, wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Oder auch, was sind Schlüsselfaktoren für erfolgreiche Innovationen? Wie kommen die Innovationen rein? Und aber, was mich auch interessiert, was sind die Top-Innovationskompetenzen? Das heißt, ich behandle jetzt auch in dem Podcast die letzte Folge auch mit Professorin Julia Finkeisen zum Thema KI. Also wir sind gerade erst an einer Schwelle zu einem Wandel. Die meisten, ich sage mal die Wohlstandsbewahrer, die wird es am kräftigsten durchschütteln. Was glaubst du, was sind so die Top-Innovationskompetenzen, die man haben darf für die Unternehmen der Zukunft?
Also für mich ist das, Innovation ins Unternehmen bringen, vor allen Dingen eine Frage des Prozesses. Ja, viele Unternehmen kennen die Prozesse gar nicht. Also die kennen den Prozess nicht, wie bringe ich ein Zukunftsbild zustande. Die kennen auch den Prozess nicht, wie bringe ich wirklich Innovation in die Welt. Innovation, also nicht Evolution, Innovationchen im Sinne von, ich mache mein Produkt jetzt blau statt grün. Ich mache die Packung ein bisschen bunter, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, ein bisschen hipper. Ja, ich erkläre das in einer neuen, coolen Sprache, sondern ich bringe wirklich was ganz Neues in die Welt. Ja, und dieses was ganz Neues in die Welt bringen, als klassisches Unternehmen, ist das unglaublich schwer. Ich mache mein kleines Beispiel auf. Ich nehme ein Beispiel aus der Historie, ganz weit zurück. Also es gab auf den Weltmeeren diese Segelschiffe. Und plötzlich kamen Dieselschiffe auf. Und Dieselschiffe waren unglaublich schnell. Wenn ich jetzt ein Segelschiffhersteller bin, entschuldige, nicht Diesel, sondern Dampf. Dampfe sind ja ganz früh in der Historie Dampf. Und wenn ich jetzt ein Segelschiffhersteller bin, ich habe keine Kompetenzen in Sachen Dampf. Ich habe nicht einen an Bord, nicht einen Mitarbeiter, der Dampf kann. Also was werde ich machen? Mehr Segel setzen, um schneller zu werden. Das heißt, ich mache mehr vom Alten, vom Gleichen, um zu versuchen, die anderen einzuholen. Ja, und ich erkenne gar nicht, ich muss diese neue Technologie ins Unternehmen lassen. Wer braucht das denn? Ja, und dann jetzt komme ich in die in unsere Neuzeit hinein. Ja, klassisch das Thema Autobauer. Ja, wir erinnern uns alle, wie sehr da Tesla verlacht worden ist. Ja, und nicht nur Tesla, sondern alles, was aus dem Hause Elon Musk kam. 2019, und zu sagen, wie jung und wie frisch das alles noch ist, hat Joe Kaeser, der ja eigentlich Josef heißt, aber sich ein bisschen schick benennen wollte, schick neu. Aber das ist nur ein Mäntelchen drüber gehängt. Ja,
und Schnurrbart ab.
Bitte?
Und Schnurrbart ab. Er hatte ja früher als CFO auch noch einen Schnurrbart.
Ja, also sich ein Mäntelchen drüber zu hängen und plötzlich einen auf cool zu machen, da muss man sehr gut, mit wachsamem Optimismus muss man da hinschauen. 2019 hat er noch gesagt von, also dem Kiffer aus dem Silicon Valley, der von Peterchens Mondfahrt träumt. Also nur um zu sagen, in welcher alten Denke der unterwegs war und dass er null verstanden hat, was will Elon Musk wirklich? Und wo will der hin? Ja, und der zeigt uns heute, dass er Raketen bauen kann, die heil zur Erde zurückkommen, die wiederverwendbar sind. Das ist Circularity in Reinkultur, ja, aber ganz früh gedacht, um es heute in die Welt zu bringen. Und der heute etwas schafft, was noch nicht mal die NASA kann. Ja, und diese alte Denke, die ist so, diese verkrustete Denke, die ist so sehr verhaftet in diesen großen Unternehmen, weil man überhaupt nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist, nicht mehr weiß, was geht wo schon ab in den jungen, frischen, neuen Köpfen und in diesen jungen, frischen, neuen Netzwerken. Und das ist eben der große Fehler, warum nie das Neue in die Unternehmen kommt. Und Beispiele, wie ich jetzt Segelschiffe und Automobil, die gibt es wie Sand am Meer. Ja, also jeder von uns kennt ja das Beispiel von Nokia. Ja, und die Manager draußen, die lachen über Nokia und merken gar nicht, dass sie womöglich selbst das nächste Nokia werden.
Ja. Anne, wir haben jetzt schon richtig schön fortgeschrittene Zeit. Wir haben uns gut verquatscht, sage ich mal. Das heißt, wir haben gar nicht die Fragen, wie vorher abgesprochen, besprochen. Das haben wir ja abgesehen. Und das finde ich auch gut so, weil das Buch soll ja auch noch was zum Lesen da haben. Aber wenn wir jetzt den inhaltlichen Teil angucken, gibt es noch etwas, wo du sagst, naja, Moment, Danny, ich habe viel in dem Buch, wir haben nicht viel gesprochen drüber, aber ey, das ist mir nochmal ganz wichtig, können wir bitte da nochmal reingehen, dann können wir nochmal einen Schwenk machen, inhaltlichen, so ein bisschen in ein Thema, was hier vielleicht bedeutsam ist.
Ja, also der hauptsächliche Grund, roll das mal auf, ich komme ja ursprünglich aus der Kundensituation. Ja, ich habe Kundenmodelle entwickelt, vor allen Dingen eben das Touchpoint Management. Und an der Stelle habe ich festgestellt, oder wir sagen heute Customer Experience Management. Und wir sagen heute, ich habe festgestellt, das ist so schwer und wir kriegen das mit Customer First, Kundenzentrierung, Kundenorientierung, all diese Schlagworte. Wir kriegen es nicht hin, die Unternehmen kriegen es nicht hin, die klassischen Unternehmen kriegen es nicht hin, weil die internen Strukturen und Prozesse nicht stimmen. Ja, man ist verhaftet in den alten Top-Down-Organigrammen. Dahinter steckt eben auch die Top-Down-Denke. Wir gucken uns ein Organigramm an. Das Unternehmen spricht über Kundenzentrierung. Der Kunde kommt im Organigramm nicht einmal vor. Ja, das, wo sich das Unternehmen darauf konzentrieren will, kommt nicht einmal vor. Das heißt, wir sind in der alten klassischen Denke verhaftet. Wir haben noch die Silo-Strukturen. Eine Customer Journey geht immer quer durchs Unternehmen. Die klassischen Unternehmen sind in Silos organisiert. Nachhaltigkeit geht quer durchs Unternehmen. In einem klassischen Unternehmen ist es im Silo organisiert. Digitalisierung geht quer durchs Unternehmen. In einem klassischen Unternehmen ist es im Silo organisiert. Das heißt, alles, was heute quer geht durchs Unternehmen und in Zukunft übers Unternehmen hinausgehen muss, ist in den Unternehmen noch in Silos organisiert und deswegen funktioniert es nicht. Und so, wenn ich meine Silos nicht anpacke und die nicht zerstöre und da nicht eine Kreuz und Quer, sage ich mal, Organisation draus mache, eine sehr lebendige, sehr agile, dann kriege ich das nicht hin. Das heißt, mein erster Schritt ist wirklich organisationale Transformation. Ja, wir müssen nachhaltig transformieren. Wir hätten schon vor 10 Jahren digital transformieren müssen. Ja, der Zug ist ja lange abgefahren in Deutschland. Jetzt kommt schon KI und die meisten Unternehmen haben noch nicht mal die Basics in Digitalisierung wirklich ins Leben gebracht. Und das Wichtigste ist die organisationale Umorganisation, Transformation. Wenn die Unternehmen das nicht hinkriegen, werden die Zukunft nicht erreichen. Das ist sozusagen, das ist der Mittelteil im Bereich Transformation. Ich müsste es im Grunde an den Anfang stellen, nur das ist ein sehr unerfreuliches Thema, weil die Unternehmen sich da so gut wie gar nicht bewegen. Wir reden seit 10, 20 Jahren, reden wir uns den Mund fusselig. Mit den Silo-Formationen komme ich nicht weiter und sie bleiben in den Unternehmen bestehen, weil oben drüber sitzen die Silo-Vorsteller und die Vorsteher und die machen es sich schön bequem, ja, also ihre Pfunde. Und dann werden die Mitarbeiter zu Silo-Bewohnern. Ich nenne die Silo-Bewohner und ein Bewohner macht eben Dienst nach Vorschrift. Ja, der macht es sich schön bequem, da wo er gerade wohnt, der geht nicht ins Neuland. So kriege ich nicht die neuen, jungen, frischen Mitarbeiter und so kriege ich schon gar nicht die neuen, jungen, frischen, zahlungskräftigen Kunden.
Ja, zu dem Thema eben, wir haben am Anfang gesprochen auch über, dass du an jedem Satz feilst und ich habe in meinem Skript auch so ein Wort, was ich mich verliebt habe, weil das so aussagekräftig ist, nämlich Prozess Adipositas. Und das beschreibt das, was ich oft erlebe, wo ich als kleiner, selbstständiger Berater quasi sage, ey, ich habe keinen Bock mehr auf große Konzerne, weil für einen Workshop bin ich dann ein halbes Jahr beschäftigt, in irgendwelche Systeme reinzukommen, um dann meine 3.000-4.000 Euro zu verdienen, steht in keinem Verhältnis mehr. Und dann merke ich, das ist eine Prozessadipositas, was es einfach so schön trifft. Also sind so kleine Nuggets, die ich mir da notiert habe, die ich echt schön finde, und das ist so ein Beispiel dafür.
Ja. Danke.
Ich habe sehr gerne. ich habe die Folge ja genannt, wie meistern wir die Zukunft? Wenn wir jetzt auf das, was wir besprochen haben oder vielleicht was auch in deinem Buch vorkommt, das ein bisschen abwrappen würden, zusammenfassen würden, was würdest du sagen, wie kann es gelingen, die Zukunft zu meistern?
Okay, also das Erste ist, ich brauche mein Zukunftszielbild, damit ich überhaupt weiß, wohin ich gehen will. Prozess im Buch erklärt. Ich beginne mit Quick Wins, um schnelle Erfolge zu haben, um es auch einfach zu machen. Ein Weg beginnt immer mit dem ersten Schritt. Und für diese Quick Wins nehme ich mir die Übermorgengestalter. Das heißt, diese 10% Vorhut, die Menschen, die innovativ sind, die das Neue ins Unternehmen bringen wollen, denen muss ich Freiraum geben. Ja, ein Vogel kann nur zeigen, wie weit und wie hoch er fliegt, wenn man ihn aus seinem Käfig entlässt. Und die meisten Unternehmen, gerade die größeren, die haben so eine Käfigstruktur, also Siloformationen sind nichts anderes als Käfigstrukturen. Da kann einfach nichts Großes passieren, da kann ich nicht fliegen. Und wir brauchen diese 10%, die einen Raum bekommen zum Fliegen, um diese kleinen Innovationen in die Welt zu bringen. Parallel arbeite ich natürlich an den großen Innovationen. Ja, Beispiel eben, ich mache nicht mehr Segel, sondern ich bringe was völlig anders, disruptiv Neues ins Unternehmen rein. Und ich beschäftige mich eben mit diesen Dingen in den drei Handlungsfeldern. Nachhaltigkeit, weil das ist unsere erste Priorität. Und Transformation, verschiedene Aspekte und dann Innovation, auch wieder der Innovationsprozess. Die meisten Unternehmen kennen keine Innovationsprozesse. Das heißt, Innovation organisiert ins Unternehmen zu bringen. Das wäre eben dieser Innovationsprozess. Und den Mut auch zu haben und das Risiko einzugehen, es zu tun. Und den, wenn ich da am wenigsten brauchen kann, ist der Controller im Unternehmen, weil der mag keine Abenteuer. Der will immer gleich die Zahlen, Daten, Fakten. Und eine Innovation kann ich nicht messen. Und wenn ich erst die Zahlen und die Daten und die Fakten, was bringt uns das? Dann ist die Innovation schon tot, bevor sie überhaupt eine Chance hatte, ins Leben zu kommen. Ja, also lass die Vorreiter dran und die Controller, Entschuldigung, die gehören zur Nachhut. Ja, die rechnen dann, wenn alles dann im Neuland ist. Aber die sitzen nicht mit am Tisch, wenn es um Transformations- und Innovationsprozesse geht. Die sitzen auch nicht am Tisch, wenn es um Nachhaltigkeitsaspekte geht, weil die machen nicht Zukunft, die verwalten Vergangenheit.
Ich muss gerade schmunzeln, weil ich habe das so exemplarisch im Kopf. Kurz für dich ein Exkurs zum Verständnis. Ich war ja lange Soldat und ich weiß noch, meine Truppengattung ist Pionier. Das heißt, da wo ich bin, ist vorne. Das heißt, ich bin der Erste. Und als dann im 16. deutschen Einsatzkontingent in Afghanistan, als ich da war, ist halt die Bundeswehrverwaltung mit in das Camp eingezogen. Und dann gab es sowas wie Arbeitszeitregelungen und so. Und das hat so gar nicht zu dem Leben eines Soldaten im Auslandseinsatz gepasst. Und das ist, wo ich sage, okay, wenn die Nachhut dann im Einsatzland angekommen ist, dann habe ich meine persönlichen Erfahrungen mit. Von daher fühle ich das sehr nah.
Okay.
Ich würde gern, also vielen Dank für diese super Zusammenfassung auf das, was wir besprochen haben und was so wichtige Schritte sind auch für Unternehmen, um das in die Umsetzung zu bringen. Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
Oh, schieß los.
Über welche berufliche Leistung bist du besonders stolz, erreicht zu haben oder glücklich?
Ich war eigentlich über jede berufliche Leistung stolz und glücklich, weil zu meiner Zeit habe ich immer Gutes, Frisches, Neues in die Welt gebracht, in den verschiedenen Firmen, in den verschiedenen Aufgabenstellungen. So rückblickend sind es natürlich meine letzten 20 Jahre, wo ich einfach irre viel Impulse habe geben können, bereichernd viele Branchen. Ja, als Speaker ist man auf vielen Bühnen unterwegs, in vielen Welten unterwegs und habe viele Aha-Erlebnisse erzeugt und sicher auch viele Menschen entflammt, sich mit dem guten, jungen, wilden, frischen Neuen zu beschäftigen.
Sehr schön.
Und 18 Babys, ne? Ich habe 18 Bücher geschrieben, 18 Babys habe ich in die Welt gebracht.
Ich hatte im Intro hatte ich ursprünglich deine Bücherliste und dann habe ich gemerkt, nee, das ist zu viel, ich muss kürzen und habe dann nur 3-4 genannt. Also tatsächlich schon sehr beachtlich. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Fliegen können.
Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
Ja, ich blicke ein bisschen so nach innen und zurück. Winnetou, Aha. Also alle Karl-May-Bücher, ja, mhm, weil sie haben in mir den Wunsch nach Wildheit und Abenteuer und große weite Welt geweckt und natürlich auch stark so das Kämpfen für die gute Sache in mir entzündet und eben auch den Blick auf die gute Sache selber zu richten. Also ich habe wirklich die Bücher verschlungen, auf dem Teppich gelegen und gelesen und mich in so eine Welt reingeträumt und habe sie mir dann auch realisiert. Also Winnetou war das erste. Also ein Buch, was mich sehr bewegt hat, war Der Schwarm von Frank Schätzing. Mhm. Ja, weil er gezeigt hat eben, wie die Natur sich wehrt, wie machtvoll auch, also ist das natürlich alles Fiction, wie machtvoll sich die Natur wehrt, wie es aber dennoch gelingt, nicht mit Kampf, sondern mit Liebe, das Ganze wieder in die Reihe zu bekommen. Okay. Und ein Buch, also ein fachliches Buch, was ich auch sehr empfehlen möchte, ist Material Matters. Da geht es eben um Circularity, weil vor der ganzen CO2-Emissionsdiskussion ist das so ein bisschen im Hintergrund geblieben. Also dieses alle Ressourcen der Welt wiederverwendbar machen und nicht alles auf den großen Müllhaufen schmeißen. Ja, weil die Welt, der Planet ist ein Planet mit sehr begrenzten Ressourcen und wir haben ihn in den letzten 50 Jahren im Grunde kaputt gemacht. Und das muss sich sehr schnell verändern. Also insofern Material Matters, ein Fachbuch, das ich sehr empfehle.
Sehr schön. Die ersten beiden kannte ich, aber das kenne ich noch nicht. Das kam auf meine Leseliste. Und ich weiß, dass die Zuhörerinnen auch immer dankbar sind für sehr gute Empfehlungen.
Ach, und dann darf ich noch ein viertes?
Jetzt ja.
KI 41. Das ist ein Buch, das ist auch in Deutschland gar nicht so groß rausgekommen. Das sind zwei aus dem asiatischen Raum. Der eine ist ein KI-Forscher, also ein weltweit anerkannter KI-Forscher, und der andere ist ein großer Storyteller. Und die erzählen uns, wie die KI-Welt die Welt mithilfe von KI und Digitalisierung 2041 aussehen kann, womöglich. Also die machen so Szenarien aus, ganz stark im Sinne von Storytelling. Ganz interessant, weil man einfach auch sieht, wie man durch Geschichten, durch schön erzählte Geschichten gefesselt wird und reinkommt in ein Thema und dann auch sich dafür entflammen kann. KI 41.
Sehr schön. Was waren... Nee, kannte ich nicht, habe ich aufgeschrieben. Und ich wollte eigentlich parallel noch schnell die Autoren googeln für die Zuhörerinnen. Aber da ich hier gerade im improvisierten Tonstudio unterwegs bin, ist mir das gerade zu heikel. Aber die Zuhörerinnen werden es googeln können oder ich pack's mal in die Shownotes. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Also die Erkenntnis ist ganz oft wieder bei Null anzufangen. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis wieder, weil ich habe natürlich dadurch, dass ich viel im Ausland war, zu einer Zeit, wo das völlig indiskutabel war. Ja, man hatte einfach einen glatten Lebenslauf. Wenn man 3 Wochen oder 3 Monate Lücken hat, das war schon fast inakzeptabel. Mhm. Da bin ich durch die Welt getourt, habe mich eigentlich immer von Null auf in neue Branchen eingearbeitet, auch in neue Bereiche reingearbeitet. Und die Erkenntnis ist, das geht und es macht unglaublich viel Spaß. Also das wäre mal eine. Eine Erkenntnis, die auch sein muss. Ich habe Mobbing erlebt auf Geschäftsleitungsniveau. Was das mit einem macht, das ist auch nicht lustig, aber eine extrem wertvolle Erfahrung, weil ich die natürlich jetzt sehr stark einbringen kann, weil es vielen Menschen im Unternehmen so geht. Und ich es selbst erlebt habe, gefühlt habe, wie du eben sagst, wie es dann ist und wie man sich auch daraus befreien kann. Das sind jetzt mal zwei. Dritter fällt mir gerade nicht ein.
Ja, auch nochmal für die Zuhörerin, psychologische Sicherheit, Amy Edmondson, ganz wichtig in Unternehmen, wenn ihr eure guten Leute behalten wollt, sorgt dafür, dass sie sich da wohlfühlen. Relativ einfache Regel, aber steckt halt auch ein gutes Konzept dahinter und wilde Pferde wollt ihr auch behalten und sorgt dafür psychologische Sicherheit. Ja.
Amy Edmondson, also nur um das zu bestärken, was du sagst und das zu untermauern und dich zu beklatschen dafür und dich abzufeiern dafür, für die Bemerkung. Amy Edmondson ist die Einzige, die 2-mal in Folge bei den Thinkers 50, also das sind die größten Denker der Welt, 2-mal in Folge Nummer 1 geworden ist. So wichtig ist in heutigen Zeiten psychologische Sicherheit.
Ja, sehr, sehr stark. Auch für Zuhörer-Tipp nochmal ganz gerne das, die Podcast-Folge mit Karin Lausch. Trust Me, sehr schönes Buch auch erschienen beim Hauf Verlag, wo sie richtig tief nochmal reingeht in vertrauensvolle Organisationen. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Also ich würde mir einen großen Tisch machen und ganz viele Leute da dran setzen. Wie ich gesagt habe, alle Altersgruppen, alle Kulturen, weil diese Vielfalt eben so unglaublich bereichernd ist. Und wenn ich nur eine Person wählen dürfte, wäre es Leonardo da Vinci. Weil er war ein Universalgenie und er hat sehr mutig, sehr viel, sehr neue Dinge in die Welt gebracht. Manche hat er sich nicht getraut. Es gehört auch dazu, natürlich auf sich selbst zu achten. Ja, er musste nach Rom pilgern, er hätte auch Kopf ab, wie es noch einigen in seinem Umfeld etwas früher ergangen ist. Er hat es auf eine clevere Art und Weise gemacht. Er hat Finanziers gefunden. Das ist auch wichtig, ja, weil für Innovationen braucht man auch Geld. Also ich glaube, der hat es unterm Strich extrem gut gemacht und war seiner Zeit um Jahrhundert quasi voraus. Also das wäre Nummer eins. Und mit Alexander von Humboldt würde ich zum Beispiel auf Weltreise gehen. Also genau, wenn er am Tisch würde sitzen und mit dem anderen gehe ich auf Weltreise.
Ich wollte gerade sagen, da sitzt du vielleicht in der Kombüse oder auf dem Schiff mit ihm. Da könnt ihr die Welt umsegeln. Oder auf einem Dampfschiff dann. Ja. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Also Jugendlichen kann man nichts raten. Die hören sowieso nicht auf einen. Ja, man kann nur Hinweise geben. Ja, im Sinne von, ich sag mal so, im Wesentlichen muss man Erfahrungen selber machen. Ja, also ich würde meinem jugendlichen Ich sagen, ich persönlich würde ihm sagen, nicht so viele Risiken eingehen. Sei hier und da ein bisschen vorsichtiger. Aber ich bin auch so geworden, weil ich vielleicht nicht vorsichtig genug war, aber immer überlebt habe. Und deswegen immer an die Grenzen gegangen bin des Möglichen und immer überlebt haben. Also dieses Wachsame war schon im Hinterkopf. Ich habe so weit auf mich aufpassen können, dass es nie too much geworden ist. Und mir hätte man sowieso nichts sagen können. Und also solchen jungen Menschen kann man nichts sagen. Die müssen ihre Erfahrungen selber machen.
Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ich denke, ich habe meins von meinem Vater bekommen, ja, weil diese Credos kommen ja meistens aus der Erziehung heraus und deswegen sind die ja so stark, weil die einfach sich so festgesetzt haben. Und mein Vater hat immer gesagt, die Anne ist eine, egal was ihr passiert, die steht auf. Steh auf, Männchen. So. Und so bin ich durchs Leben gegangen. Aber so bin ich durchs Leben gegangen. Ich habe das nicht gezielt bewusst gemacht, sondern es ist immer so passiert. Nur ist das natürlich eine Stärke, egal was passiert, ich komme da raus. Ja, so, oder wie man so schön sagt, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Also das wäre so diese banale Geschichte, aber ich finde es ein schönes Bild. Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Finde ich jetzt ein schönes Bild, weil das ist genau das, was uns in die Zukunft bringt.
Ja, und ich finde, das ist ein hervorragender Abschlusssatz auch für diese Podcast-Folge. Wie meistern wir die Zukunft? Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Fasst, glaube ich, das hervorragend zusammen. Liebe Anne, vielen Dank für dieses schöne, unterhaltsame und sehr bereichernde Gespräch. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
Ja, ich habe das wirklich gerne gemacht und danke auch für deine Fragen, weil du inspirierst mich ja einfach da bei mir in die große Kiste zu, in die große Schatztruhe zu greifen und Sachen rauszuholen. Das hat mir auch sehr Spaß gemacht. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.